ARD Sounds.
Der ganz große Vorwurf natürlich, ich bin hier zu Hause und halte den Laden am Laufen, während du dich vergnügst.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Paartherapie. Ich bin eure Host Maria Richter und mit mir im Studio steht hier natürlich wie immer Erik Hegmann, unser Paartherapeut. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Heute sind Antonia und Niklas bei uns in der Sitzung. Die sind 37 Jahre alt, seit 6 Jahren ein Paar. Antonia hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht und sie haben auch noch ein gemeinsames Kind. Und die beiden haben uns mal Sprachnachrichten geschickt, warum sie zu dir kommen wollen.
Ich möchte gerne an der Sitzung mit Erik teilnehmen, um unsere Kommunikation zu verbessern, Konflikte besser zu lösen und dadurch eine bessere Beziehung zu haben.
Ich erhoffe mir von der Sitzung mit Erik, dass wir es schaffen, mehr Verständnis füreinander aufbringen zu können, dass wir Hilfe und Werkzeuge an die Hand bekommen, um unsere Streitkultur zu verbessern und dass es nicht immer ausarten muss. Grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn wir als Paar durch die Sitzung weiter wachsen könnten.
Das war verhältnismäßig kurz und knapp, wie die beiden das sozusagen geschildert haben, warum sie da sein wollen.
Auch mal eine Überraschung, ne?
Auch mal eine Überraschung tatsächlich, ja. Auch mal sehr angenehme Überraschung. Was sie allerdings da nicht erzählt haben, was auch ein großer Grund ist, warum sie zu uns kommen wollen, Niklas hat eine andere Frau geküsst und das steht bei den beiden noch sehr im Raum.
Das war ein ganz wichtiger Aspekt und den hatte Antonia in ihrer Mail an uns ja bereits geschildert und auch, was das mit ihr gemacht hat. Und aus dem Grund bin ich auch damit eingestiegen.
Bevor wir auf den Punkt kommen, wo diese Beziehung einen Knacks bekommen hat, würde ich gerne einmal noch vorher fragen, was für Erfahrungen ihr mitgebracht habt in eure Beziehung. Mhm. Also du hattest eine Beziehung vorher mit einem Mann, mit dem du dann auch ja eine Familie gegründet hast. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil es geht um euch, aber vielleicht wenn du zurückdenkst, was würdest du sagen, hast du über die Liebe und über Beziehungen gelernt aus dieser Erfahrung?
Vor allen Dingen habe ich gelernt, du kannst die Menschen nur vom Kopf gucken, lege niemals die Hand für irgendjemanden ans Feuer. Sei immer darauf gefasst, dass du irgendwann alleine dastehen könntest mit Verantwortung und Aufgaben.
Okay, das klingt so, als wäre die Beziehung beendet worden gegen deinen Willen?
Oder? Ja, also ja, zu dem Zeitpunkt schon gegen meinen Willen reflektiert und mit Abstand war das gut so. Hm? Und auch ich war lange nicht mehr glücklich, hätte wahrscheinlich aber nie den Mut gehabt, mich da zu lösen. Aber zu dem Zeitpunkt war das überraschend, aus dem Nichts und hat sich eigentlich nur nach, jetzt stehe ich alleine da und muss das Schiff schon schaukeln.
Ja, also du hattest von deinem Partner damals und von eurer Beziehung ein ganz anderes Bild,
ja,
als das, was sich dann herausstellte, in Wirklichkeit war.
Ich würde aber behaupten, dass er auch lange ein gutes Bild hatte und dass dann jemand dazu kam, also der ihm vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass nicht alles so toll ist und dass es auch anders geht.
Okay, ein Learning für dich war, es kann sein, dass ich mich täusche und es kann sein, dass das vorbei geht, was ich da gerade erlebe.
Ja.
Ist das ein Learning, das du vorher in früheren Beziehungen auch schon hattest? Oder ist das etwas vielleicht auch aus der ersten Beziehung, die du erlebt hast, vielleicht aus deinem Elternhaus?
Wahrscheinlich schon, nicht bewusst. Wir sind damals sehr, sehr früh zusammengekommen, waren 12 Jahre zusammen. Das ist ja für so ein junges Alter, also eine halbe Ewigkeit, so dass es nicht vorher also wirklich ernstzunehmende erwachsene Beziehung gab.
Ja.
Aber vermutlich auch aus dem Elternhaus, wenn man das mal reflektiert betrachtet. Auch da sind meine Eltern getrennt und beim Vater verblieben.
Auch da das Learning eigentlich für dich, es kann immer enden. Und es kann überraschend enden. Okay. Danke. Niklas, was für Learnings hast du aus früheren Beziehungen mitgenommen?
Also witzigerweise auch tatsächlich dasselbe, weil meine Beziehung davor auch
von ihr aus beendet wurde, weil sie auf einmal jemanden neuen hatte.
Für dich überraschend?
Für mich überraschend, genau. Und ich damit eigentlich gar nicht gerechnet hatte, weil wir auch vorher schon nach einer Wohnung geguckt hatten. Das ist dann aber nicht gekommen, weil sie dann auf einmal spontan sich dazu entschieden hat, doch einen Schluss zu machen, jemanden neuen kennenzulernen. Und da dachte ich mir so, wow, damit hätte ich auf jeden Fall gar nicht gerechnet. Also man sieht das gleich wie bei Antonia, dass man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann und sich Sachen sehr schnell ändern können, wo man überhaupt nicht mit rechnet.
Mhm. Ja. Wie war es bei dir früher, davor, vor dieser Beziehung? Also beispielsweise in der Kindheit, wie Beziehungen sind.
Da meine Eltern sich auch getrennt haben, wusste ich ja nun, dass Beziehungen nicht für die Ewigkeit sind, sein müssen.
Interessant, wie du es formuliert hast gerade, ja. Das Learning ist, Beziehungen sind nicht für die Ewigkeit.
Ja.
Und der andere Teil in dir hat jetzt gerade korrigiert und gesagt, sie müssen nicht für die Ewigkeit sein,
können schon,
aber
müssen.
Sie könnten sein. Ja. Und da ist also ein Teil, der hofft, dass dem so ist, aber ein anderer Teil, der ganz deutlich sagt, nach meiner Erfahrung ist dem nicht so.
Mhm, genau.
Okay, vielen Dank. Mich interessiert, das, was du da gerade geschildert hast, Niklas, klingt für mich so wie... Das Letzte, was ich eigentlich tun möchte, ist, eine Beziehung so zu beenden, wie meine Beziehung beendet wurde.
Ja.
Trotzdem gab es einen Teil, der offensichtlich sich auf was eingelassen hat. Was war das für dich? Das, was Antonia beschreibt, das war nur ein Kuss. Aber für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, so wie ich dich jetzt erlebt habe, du hast das erfahren. Würde ich jetzt nicht vermuten, dass du sozusagen diese Erfahrung jemand anderem antun möchtest?
Nee, war auch nicht so geplant. Das hat sich leider so ergeben auf dem Festival. Und ja, was...
Also du warst auf dem Festival?
Ich war auf dem Festival, hab da jemanden, also wir waren ein paar mehr Leute da. Und die eine, die mit war, da ist es dann halt leider passiert, dass wir uns irgendwie geküsst haben.
Mir zu verstehen... Jemand, in dessen Wertevorstellung das nicht reinpasst, warum tut er das?
Nee, der eine Teil hat gesagt, mach das nicht. Du hast doch eine Familie zu Hause.
Den gab's, den Teil.
Ja, ja, den gab's auf jeden Fall.
Der war aktiv, der war nicht im Festival in irgendeinem Delirium, sondern der war da.
Nee, den gab's auch. Und dann der andere Teil sagte, also dass es bei uns vorher relativ wenig Nähe gab zwischen uns beiden, dachte ich mir, dann hole ich mir die Nähe halt jetzt hier.
Da war Sehnsucht.
Ja.
Da war Sehnsucht nach Nähe.
Genau.
Es war Sehnsucht nach Nähe oder war Sehnsucht nach dieser Person?
Nee, das war nach Nähe. Die Person okay. War eher zweitrangig.
Klingt jetzt nicht charmant, aber nee. Das ist eine wichtige Unterscheidung.
Ja, richtig. Also einfach ist eher Sehnsucht nach Nähe. Und da die Gelegenheit dann gerade da war, dachte ich mir dann, ja.
Das war die Gelegenheit und die Sehnsucht.
Ja.
Richtig. Okay. Gleichzeitig gab es eine Stimme, tu es nicht. Atmosphäre, Situation.
Genau, hat dann...
Sagte, mach ich jetzt.
Ja.
Okay.
Danach dann dachte ich mir, ach du Scheiße, was hast du denn hier jetzt gemacht? Aber da war es natürlich dann schon zu spät.
Warum ging es nicht weiter? Ich meine, ihr wart auf dem Festival. Wir waren alle schon auf Festivals. Also das muss nicht bei einem Kuss bleiben. Warum da aufhören?
Also es war ein Tagesfestival. Es ging nicht, also man hat da nicht übernachtet, so das mal vorwegzunehmen. Nee, weil ich mir dann gedacht habe, dass das nicht richtig ist, was hier passiert. Und das in einem Kuss jetzt eigentlich auch schon zu viel.
Okay, das heißt, der Teil, der sagte, das passt nicht zu meinen Werten, hat in dem Moment dich vor weiteren Dingen beschützt.
Ja.
Ich frage, weil auch das eine Entscheidung ist. Unabhängig davon, ob da jetzt die Zelte für die Nacht stehen oder nicht, es gibt immer Möglichkeiten.
Ja, natürlich, klar. Ja, wenn man das will, dann gibt es Möglichkeiten. Das,
genau,
das ist
deswegen,
richtig.
Deswegen frage ich nach.
Wir haben alle in einem Hotel geschlafen, aber jeder da in seinem Zimmer, wo er schlafen sollte.
Okay, so. Und das ist ja eine Entscheidung gewesen.
Ja.
Wie hast du mit deiner Partnerin das dann besprochen? Bist du auf sie zugekommen oder wie war das?
Nee, also sie hatte irgendwie ein Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, als sie nach Hause kam. Und hat dann, ich weiß nicht, eine Woche später, hat sie dann, als ich im Badezimmer war, auf mein Handy geguckt. Und da war natürlich noch ein Chatverlauf drin. Weil wir auch in einer WhatsApp-Gruppe waren mit ihr zusammen. Deswegen hatten wir uns ja unsere Nummern ja auch also noch ein bisschen geschrieben. Und das hat sie natürlich dann gelesen. Und dann ist es ja quasi rausgekommen, als ich gekommen.
Und in diesen Texten ging es worum?
Ja, um uns beide halt. Also was da passiert ist und...
Wollte sie mehr? Oder weil du hast ja gesagt, du wolltest nicht mehr. Das war für dich klar. Wollte sie mehr oder warum? Was gab es noch zu besprechen? Was gab es zu schreiben dazu?
Also sie hat im Endeffekt geschrieben, dass sie jetzt keine Beziehung, keine Familie zerstören will. Dass sie anscheinend bei mir liegt, ob da jetzt noch mehr passiert oder nicht.
Das heißt, sie hat dir ein Angebot gemacht.
Ja, aber das habe ich dann nicht angenommen, zum Glück.
Wie gesagt, vor dem Hintergrund, da war eine große Sehnsucht nach Nähe bei dir.
Ja.
Hm? Als das Gespräch aufkam, was ist das da? Was war da passiert? Wie bist du damit umgegangen? Es gibt die Scheibchenwahrheit, wo ich immer das erzähle, von dem ich glaube, das muss ich jetzt erzählen, weil
yes,
das ist sowieso klar. Und es gibt die andere Variante, die da heißt, das wird jetzt nicht schön gleich das Gespräch, aber ich hau jetzt alles raus.
Das war die Scheibchenwahrheit.
Die Scheibchenwahrheit.
Ja. Na, wäre es schlauer gewesen, einfach alles zu erzählen von Anfang an.
Wahrscheinlich, ne?
Aber hinterher ist er immer schlauer.
Hm? Okay.
Im Nachhinein wäre es auch schlauer gewesen, dass von vornherein, dass ich das gleich erzählt hätte, wo ich nach Hause gekommen bin. Wenn man das mal so betrachtet.
Mhm. Ja, im Nachhinein sicherlich die bessere Idee.
Ohne es einfach gar nicht zu machen, wäre es viel noch besser gewesen.
Keine Frage, ja. Okay. Was war dein Learning daraus für dich aus dieser Erfahrung?
Dass ich mit meiner Partnerin mehr sprechen müsste über meine Bedürfnisse, dass sowas auf jeden Fall nicht nochmal vorkommt.
Warum das nicht vorkommen soll?
Ja, weil ich mit ihr zusammenbleiben möchte und sie sich nicht trennen soll von mir. Weil ich ja mit ihr zusammenbleiben will und nicht mit zwei anderen Leuten noch. Und hätte ich das natürlich vorher kommuniziert, dass mir Nähe fehlt, dann wäre es dazu auch gar nicht gekommen. Aber das habe ich leider nicht.
Es ist für dich also ein Learning, über solche
Dinge zu sprechen.
Dinge zu sprechen.
Ja, genau.
Künftig.
Ja.
Wie gut gelingt es dir?
Deutlich besser als vorher, würde ich sagen. Vor diesem Vorfall. Aber wahrscheinlich noch ausbaufähig.
Noch ausbaufähig?
Ja.
Aber es ist dir bewusst, dass da was ist, wo du dran arbeiten könntest?
Ja.
Okay. Ich habe in deiner Mail den Schmerz über diese Erfahrung gut lesen können.
Mhm.
Durch deine Erzählung habe ich zumindest die Vermutung, dass das auch ein alter Schmerz war, der da wieder hochgekommen ist. Wie bist du damit umgegangen damals?
Als ich es erfahren habe?
Ja.
Ehrlicherweise bin ich völlig eskaliert.
Okay. Absolut verständlich.
Mhm.
Nicht hilfreich,
nee.
Aber das ist was anderes. Deine Schutzstrategien sind komplett gestartet, aus gutem Grund.
Mhm.
Erfahrungen aus der Kindheit, Erfahrungen in der Beziehung vorher. Ja. Okay, was hast du alles gezeigt?
Also erstmal bin ich schon auch sehr laut, glaube ich, geworden. Ich habe, glaube ich, nicht hinterm Berg damit gehalten, was ich davon halte, wie enttäuscht ich bin, wie verletzt ich bin, dass ich das so vor allen Dingen auch nicht erwartet hätte, dass ich Ehrlichkeit erwartet hätte, dass man mir das hätte mitteilen sollen, müssen, dürfen.
Ja.
Und der ganz große Vorwurf natürlich, ich bin hier zu Hause und halte den Laden am Laufen, während du dich vergnügst, in Anführungsstrichen.
Diese Schutzstrategien, die du abgefeuert hast, hatten welche Gründe, in welchen Emotionen? Ärger, höre ich?
Ja.
Das war ungerecht?
Ja. Wut, Enttäuschung, Frust.
Furcht?
Sicherlich, ja.
Trauer?
Mhm. Und es war wirklich wie das, was einem immer erzählt wird, da geht eine Luke auf und man fällt und fällt und fällt. Und es dauert ein bisschen, bis man wieder ankommt.
Aber erstmal ist der freie Fall.
Mhm.
Wie hat sich das bei dir in deinem Körper angefühlt?
Man gerät in so eine Bubble rein, kriegt irgendwie gar nicht links und rechts irgendwas mit. Es tut einfach nur unfassbar weh. Ich habe versucht, glaube ich, auch noch irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen.
Es war eine Stimme da, die sagt, das werfe ich jetzt alles hin.
Ja, zumal ich mir selbst versprochen habe, das nicht noch mal mitmachen zu wollen.
Ja.
Mhm. Also eigentlich war das durch für mich.
Und dann hat der Teil in dir trotzdem übernehmen können, der sagt, ich gucke mir das an und ich gehe jetzt nicht.
Ja.
Was hat dieser Anteil gesagt? Was waren dessen Gründe?
Ganz ehrlich, hätten wir keine Kinder, wäre ich gegangen.
Kann ich verstehen. Das ist der Ja-Aber-Anteil, der da gesprochen hat.
Ja.
Was hat der Ja-Anteil gesagt?
Gib uns eine Chance.
Gib uns eine Chance.
Mhm. ich glaube, je älter und je erwachsener man wird, desto mehr fängt man an, auch also zu reflektieren, zu verstehen und dass man also wegen einem Fehlverhalten nicht alles wegschmeißen sollte, müsste und dass es zumindest fair wäre, daran zu arbeiten. Mhm. Weil ich relativ schnell den Grund verstanden habe, warum das passiert ist. Mir war relativ schnell bewusst, was eigentlich das Problem ist.
Was war es denn deiner Meinung nach?
Ja, auf jeden Fall. Also die Nähe, das hat einfach nicht mehr stattgefunden. Und wenn, immer nur so halbherzig. Aber ich glaube, auch da geht es ganz vielen Müttern so dieses überangefasst sein, den ganzen Tag Nähe zu geben den Kindern, weil das alleine schon der Mutterinstinkt dafür sorgt, dass man seinen Kindern Nähe gibt. Und dann sind die Kinder im Bett und dann kommt der Nächste und möchte Nähe. Das ist für mich nicht machbar gewesen, das zu geben.
Ja, klar.
Das war mir quasi nächsten Tag klar, dass das das Problem ist, weil ich irgendwann die Frage gestellt hatte in einem Gespräch, was hat sie dir gegeben? Und es kam einfach nur das Wort Nähe. Und ich glaube, das hat fast noch mehr wehgetan, als das zu erfahren.
Warum hat das mehr wehgetan?
Weil dann jemand war, der ihm was gegeben hat, was ich hätte vielleicht tun sollen.
Der Schmerz ist der Selbstvorwurf?
Vielleicht schon, ja.
Das hätte ich tun müssen, was unglaublich viel Druck erzeugt. Weil es gab ja Gründe, warum du es nicht konntest. Ja. Gute Gründe.
Die aber, glaube ich, nicht immer so nachvollziehbar sind für einen Mann oder für den Elternteil, der nicht den ganzen Tag mit den Kindern zusammen ist.
Ja.
Dieses überangefasst, dieses ich möchte, dass mich keiner berührt.
Ja, ich hätte jetzt gerne Raum für mich.
Ja.
Deine Entscheidung war, ich bleibe oder ich gucke mir das an?
Nee, ich bleibe.
Die Stimme mit dem Selbstvorwurf.
Mhm.
Ist die manchmal da?
Ja.
Was sind die Gründe, warum du geblieben bist?
Die Liebe, die da ist, die Emotionen, die Verbundenheit, das, was man sich in den Jahren aufgebaut hat. Also die Kinder spielen eine große Rolle, das kann ich nicht von der Hand weisen. Und ich glaube schon, dass auch ein großer Punkt ist, dass man wegen einem Fehler vielleicht und ernsthafte Reue das nicht alles hinwerfen sollte.
Also ich höre ein bisschen Verständnis. Mhm. Gute Argumente. Jetzt würde ich gerne mal die Argumente von der anderen Seite hören. Was hat die Stimme gesagt? Geh.
Vor allen Dingen bleib dir selbst treu. Pass auf dich auf. Und sicherlich auch, dass ich meinen Wert kennen sollte. Und dass ich also vor allen Dingen wieder da reingerutscht bin. Vertraue niemandem. Ich hätte auch für ihn wieder die Hand ins Feuer gelegt.
Also die Stimme hat auch gesagt, Antonia, du hast es schon wieder getan.
Mhm.
Du hast schon wieder einen Vertrauensvorschuss gegeben und wurdest wieder enttäuscht.
Ja.
Was hat die Stimme noch alles gesagt?
Vor allen Dingen, dass ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen konnte, also wie das weitergehen kann. Wie kann er jemals wieder das Haus verlassen? Und ich habe ein gutes Gefühl dabei.
Ja.
Vor allen Dingen auch, glaube ich, mir gesagt, du bist stark genug, du kriegst das auch alleine hin.
Dich brauche ich nicht.
Ich brauche ich nicht.
Ja?
Ich kriege das mit den Kindern auch alleine hin.
Ja, gutes Argument.
Ja, ich glaube, das war auch relativ groß. Also zu sagen, ich bin nicht abhängig von dir.
Ja.
In keiner Form.
Ja, das habe ich nicht nötig.
Mhm. Mhm. Und natürlich auch diese Wut oder der Trotz, der entsteht, geht doch zu ihr. Das Gefühl, austauschbar zu sein. Und leider spielte auch die Optik eine Rolle. Weil wir beide voneinander wissen, dass wir vielleicht optisch nicht das sind, was uns eigentlich anspricht. Also das beruht auf Gegenseitigkeit.
Da gibt es auch noch andere schöne Männer, andere schöne Frauen.
Es hat halt genau den Typ angesprochen, der sonst auch bevorzugt wurde. Und das hat natürlich was mit meinem Selbstwert gemacht.
Klar, das hat noch Nein gesagt.
Sicherlich auch vor allen Dingen, also dieses gebrochene Herz.
Der Schmerz.
Ja.
Das brauche ich nicht.
Ja, der leider bis heute sitzt.
Schütz dich davor. Was hat noch Nein gesagt? Du hast vorhin noch was gesagt. Das ist unfair. Du saß zu Hause, ich kümmere mich und du gehst feiern.
Ja, ich glaube, also das hat auch eine ganz große Rolle gespielt. Zumal, bevor es zu dem Festival ging, ist beruflich noch 2, 3 Dinge abgeklappert worden sind und das nicht nur eine Nacht oder 2 für dieses Festival waren, sondern es war irgendwie 5 Tage.
Ich sitze da, kümmere mich um den Kram und du gehst feiern. Aha. Ja, gutes Argument. Absolut, auf der einen Seite. Gibt es noch was auf der anderen Seite?
Also nicht nur dieses, und du gehst feiern, sondern du hintergehst mich dann auch noch. Während ich hier bin, hier den Rücken frei halte, alles mache und es für mich selbstverständlich ist, dass ich das mache.
Wer bist du eigentlich, dass du das mir antust?
Ja.
Ja? Okay. Auf der einen Seite, gutes Argument. Das war's?
Ja, ich glaube schon. Also.
Okay. Vielen Dank.
Ihr habt ja auch über die Beziehungsgeschichten der beiden gesprochen. Wie haben die das so kennengelernt? Und das scheint ja auch bei beiden irgendwie ein Grund zu sein, warum sie sich heute eben in Beziehung so verhalten, wie sie sich verhalten.
Wir lernen ja unsere Schutzstrategien nicht nur in der einen Beziehung mit diesem einen Partner oder dieser einen Partnerin, sondern wir bringen ja schon Erfahrungen mit. Mhm. Und diese Prägungen, die haben mich da interessiert. Denn natürlich ist ja auch die Frage, ein Kuss ist was anderes als eine Affäre oder ein wirklicher Seitensprung. Mhm. Und trotzdem ist das, was der ausgelöst hat, vergleichbar. Um zu verstehen, auch für den Partner, warum dem so ist, denke ich, ist es schon interessant, mal zu gucken, welche Erfahrungen habe ich vorher gemacht. Und ich finde es vollkommen nachvollziehbar, nach der Erfahrung, die Antonia zuvor erleben musste, dass sie einen Kuss als sehr, sehr bedrohlich empfindet. Denn es ging nicht um den Kuss, es ging darum, habe ich mich in dieser Person getäuscht? Also kann ich dieser Person vertrauen? Deswegen geht es um das, was es ausgelöst hat und nicht um den Anlass. Da könnte man vielleicht differenzieren, aber es geht darum, hier ist meine Welt, mein Bild von dir gerade zerbrochen.
Zumal Niklas ja auch sagt, das passt überhaupt nicht in meine Wertvorstellung rein. Und der Teil in ihm, der sagt, mach das besser nicht, der war ja auch aktiv. Warum passiert es dann aber eben doch?
Und das herauszufinden ist genau das Interessante. Und auch, glaube ich, für die in dem Fall betrogene Partnerin. Mhm. Wir hatten das in anderen Sitzungen, wo es um Untreue ging, ja auch. Mhm. Die untreuen Partner oder auch Partnerinnen sind meistens in ihren Wertevorstellungen ganz weit davon entfernt, das zu tun. Umso interessanter ist es herauszufinden, warum haben sie es dann doch gemacht? Und da geht es jetzt dann um Bedürfnisse. Und dieses Bedürfnis war nicht, etwas Neues zu beginnen, sondern einen Moment von Nähe zu spüren.
Antonia hat ja auch relativ schnell gesagt, sie hat das auch begriffen, dass das der Grund war. Also, dass diese fehlende Nähe einfach der Grund war und dass sie, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, da so krass in den Selbstvorwurf gegangen ist, aber schon irgendwie gemerkt hat, ja, das ist bei uns auf der Strecke geblieben. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das sind wieder ganz viele Mütter, die das an der Stelle verstehen können, beschreibt sie, und das haben wir in dem Podcast hier, dieses Wort habe ich schon so oft gehört, dieses Gefühl des Überangefasstseins, gerade bei Müttern, weil du hast den ganzen Tag, sie haben 2 Kinder und dann kommt noch ein Mann, dessen Bedürfnisse du bestenfalls erfüllen sollst, kannst, wie auch immer. Und da denke ich mir, okay, auf der einen Seite ist natürlich dieses schlechte Gewissen, ich gebe meinem Partner gerade eine Nähe nicht. Auf der anderen Seite, würde ich das tun, würde ich über mich hinweggehen und würde da auch ein nochmal angefasst werden zulassen, wo ich aber gerade eigentlich ja sage, ich kann das gerade nicht. Also wie finde ich da den Mittelweg, es beiden irgendwie recht zu machen, ohne dass ich dann sage, oh, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich lasse es jetzt trotzdem zu, weil ich habe Angst, dass er sich die Nähe woanders holt.
Also erstmal finde ich wichtig, überhaupt dieses Dilemma anzusprechen und das eine Möglichkeit frühzeitig und in einem Raum, in dem beide Partner dann nach Möglichkeit nicht eskalieren, sondern einander zuhören können, damit diese Bedürfnisse überhaupt erstmal ja ausgesprochen werden dürfen. Mhm. Und dann dürfen sich die Partner ja zusammensetzen und verhandeln, wie wollen wir damit umgehen. Es gibt da keine Regel und schon gar keine, die ich aufstellen würde, weil das muss jedes Paar für sich herausfinden, wie weit gehen wir damit, wo wollen wir hin, was für Möglichkeiten gibt es. All das gehört in die Verhandlungen eines Paares. Aber um diese Verhandlung führen zu können, braucht es einen Rahmen. Und der ist natürlich nicht herzustellen, wenn beide sofort eskalieren aus ihren Schutzstrategien heraus.
Es waren ja beide für mein Dafürhalten da relativ einsichtig. Wie gesagt, Antonia, die auf der einen Seite gesagt hat, ja, ich habe da war Nähe, habe ich nicht mehr zugelassen. Auf der anderen Seite hat Niklas ja genauso gesagt, ich habe es aber gar nicht kommuniziert, das Bedürfnis, was ich da habe. Also waren ja beide da schon irgendwie sich bewusst, warum es vielleicht so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Und da stellt sich dann die Frage, gelingt es uns mit dieser Erkenntnis, dass wir es eigentlich hätten tun sollen, das nächste Mal besser? Und was braucht es dafür, damit ich beim nächsten Mal dieses Bedürfnis aussprechen kann?
Was ist der Unterschied, wenn der Betrug auffliegt, im Gegensatz zu der Betrug wird gestanden?
Das ist ein immenser Unterschied, nach meiner Erfahrung, bei den meisten Paaren. Denn wenn der betrügende Partner von sich aus aktiv wird, dann zeigt der Mut und darauf kann sich der betrogene Partner meistens besser einstellen. Dieses Gefühl, alleingelassen zu werden, entsteht gerade dadurch, dass ich nur häppchenweise, scheibchenweise die Wahrheit erfahre. Nämlich genau die Wahrheit, die ich gerade noch zugeben muss, weil die sowieso schon gerade im Raum steht. Das gibt mir nicht das Vertrauen, ich kann mich auf dich verlassen, sondern das sorgt eher dafür, ich muss weiter forschen, damit ich erfahre, was du mir jetzt dann gleich wieder gestehen wirst. Mhm. Ich werde also wieder allein gelassen und das ist unglaublich frustrierend, unglaublich quälend, sorgt auch für anhaltendes Misstrauen. Deswegen lieber von sich aus das ganze Paket gestehen und dann, ja, im besten Fall, wenn ich vorher geübt habe, mit verschiedenen Anteilen zu sprechen, auch zu sagen, das ist das, was in mir vorgegangen ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei den Fragen von Esther Perel, die ich so gerne nutze. Was hat es mir bedeutet? Mhm. Und dann kann ich auch fragen, und was hat es mit dir gemacht?
Und du bist da ja mit den beiden wirklich sehr detailliert reingegangen. Was waren für ihn die Gründe, das zu machen? Wo war der Anteil, der auch gesagt hat, das ist eine richtig bescheuerte Idee, bei ihr genau das Gleiche? Was waren deine Gründe, die du auf der Liste hattest, ich gehe, und was waren die Gründe für ich bleibe? Und das war sicherlich auch tough und hart und ich hatte auch das Gefühl, die Liste mit Gründen, warum sie eigentlich hätte gehen sollen, die war nicht kurz. Also sie hatte da schon so einiges auf der Liste, sie hat sich trotzdem entschieden zu bleiben und Niklas sitzt natürlich daneben und hört das alles. So, er hat es mit Sicherheit auch schon mal in anderer Form irgendwie gehört. Wie war dann auch so, wie du die beiden miteinander erlebt hast? Wie sie über das Ganze nochmal gesprochen haben, was in ihnen vorgegangen ist? Wie saßen sie vor dir?
Also da war viel Spannung im Raum, klar. Mhm. Aber es war eine andere Spannung als die einer Eskalation. Es ging eher darum, bei sich zu bleiben und gleichzeitig zu halten, was ich da höre. Und das ermöglicht eine Verbindung zwischen den Partnern, auch bei einem solchen Gespräch, bei solchen Themen. Und darum geht es, das zu erfahren. Wir können verbunden bleiben, selbst wenn wir über solche Themen sprechen. Das ist ein neues Erleben für die meisten Paare, aber etwas, was mich stärkt als Person, weil ich kann stolz sein, ich bin gar nicht eskaliert. Mhm. Ich kann stolz sein, ich war mutig und habe es formuliert. Ich kann stolz sein, ich habe alles mal rausgelassen, auf eine Art und Weise, wie ich mir denke, ich bin ein guter Partner, eine gute Partnerin. So kann ich mir vorstellen, kann man Dinge rauslassen. Und das führt dazu, dass ich mir bewusst werde, wir können anders als das, was wir bislang gemacht haben. Deswegen, wenn ich häufig sage, kommt früh in die Paartherapie, wenn es mir gelingt, solche Gesprächstechniken oder solche Räume zu schaffen in einer Zeit, in der ich noch nicht eskaliere, dann kann ich später darauf zurückgreifen und kann vielleicht mit mehr Mut und mit mehr Empathie auch solche Dinge besprechen. Denn das sind ja wichtige Dinge. Hier ging es um Autonomie, hier ging es um Bindung, um Sehnsüchte. Das ist das, woraus Beziehungen gemacht werden.
Ich merke gerade selbst für mich, wie kompromissgepolt ich bin.
Ist in Ordnung.
Also und merke, wie, also wenn ich das so durchgehe innerlich, wie viele Themen, wo ich denke, ach ja, da haben wir ja schon Kompromiss und da haben wir Kompromiss und das kriegen wir irgendwie auch ganz gut gelöst, dass ich merke, wie sehr ich darauf gepolt bin, die Mitte vielleicht zu finden. Fällt dir was also ganz wirklich akut ein, wo du sagst, davon möchtest du 100%?
Ja, aber das haben wir auch schon besprochen. Das würde ich ja auch bekommen. Also von daher ist es eigentlich...
Was denn?
Jetzt auf dem Festival fahren zum Beispiel, also mal wieder.
Ach so.
Mich würde interessieren, was du zu 100% möchtest.
Das würde mich auch interessieren.
Ja, ja. Ich hatte auch gerade ehrliches Interesse bei dir gehört, als du ihn das gefragt hast.
Mhm.
Und jetzt interessiert mich, was würdest du gerne mal zu 100% haben wollen?
Also, das interessiert mich auch.
Interessiert dich auch?
Ja.
Gut, ja. Was würdest du gerne mal zu 100% haben wollen?
Ist tatsächlich nur der Wunsch, also das klingt wahnsinnig romantisch und so, aber ich glaube, ich möchte eigentlich nur mal zu 100% dich für ein Wochenende. Mhm. Ohne.
Ohne Anhang.
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 Ohne Kinder.
Okay. So, haben wir zwei Wünsche.
Mhm.
Können wir verbinden.
Ich würde, bevor ihr zur Lösung kommt, gerne einen Schritt zurücktreten. Da sind ja Wünsche, die ihr gerade formuliert habt.
Mhm.
Und diese Wünsche stehen für ein Bedürfnis. Wenn ich einen Wunsch formuliere, dann bin ich ja schon auf der Sachebene, weil ich sage, das ist mein Lösungsvorschlag.
Ja.
Daraufhin wird die Partnerin, der Partner sagen, gefällt mir nicht, habe ich einen anderen.
Ja.
Ihr diskutiert aber sofort über die Umsetzung.
Ja.
Einen Schritt zurück. Ich fange mit dir an, wenn ich darf. Antonia, für welches Bedürfnis steht ein Wochenende mit deinem Partner alleine?
Das Bedürfnis, nur Frau und Partnerin zu sein. Das Bedürfnis, sich hauptsächlich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man wirklich will. Kinder sind toll, aber Spielplatzbesuche sind hauptsächlich für Kinder. Und mal nur nach dem zu gehen, was ein Erwachsener möchte, was ich als Erwachsener möchte. Und das Bedürfnis, auch ein Stück weit Verantwortung kurz abzugeben, um dann vielleicht auch Kraft zu haben, die Verantwortung wieder 100% tragen zu können.
Das ist dein Bedürfnis.
Ja.
Das steckt hinter diesem Wunsch. Hinter deinem Wunsch, ich würde gerne mal wieder feiern gehen.
Mhm.
Auf ein Festival. Welches Bedürfnis steckt dahinter?
Zeit für mich.
Warum ist das interessant, Zeit für dich?
Ja, keine Verantwortung für die Kinder zu haben und zu Hause alles gerecht zu machen und so einfach machen kann, was man will, in Anführungsstrichen.
Selbstbestimmt zu sein.
Genau, ja.
Da ist das Bedürfnis für Autonomie.
Ja.
Ja, okay. Ich verbinde Festivals mit Lebendigkeit.
Ja, mit Spaß. Mit Spaß und
mit mich treiben lassen von Musik.
Ja.
Gefühl von, auch wie war das vor 10 Jahren?
Ja, sowas, genau. So abschalten irgendwie.
Ja.
Vom Alltag.
Okay. Das ist dein Bedürfnis.
Ja.
Wie ist das, wenn ihr das Bedürfnis hört voneinander, statt dem Wunsch?
Verständlicher.
Ja. Mehr Verständnis, ne? Also mehr das Gefühl, also und das auch in dem Punkt zumindest total nachvollziehen zu können und mitgehen zu können.
Bedürfnisse sind irgendwie nichts, worüber man groß diskutieren möchte.
Nee.
Sondern im Gegenteil eher eine Einladung mitzufühlen, was geht in dir vor.
Ja.
Klingt viel interessanter. Das Nervensystem sagt, da will ich mehr erfahren.
Ja.
Bei einem Wunsch sagt mein Nervensystem, da muss ich mal gucken, ob das mit meiner Autonomie und mit meinen Wünschen zusammengeht.
Ja.
Das fährt schon hoch. Bei deinem Bedürfnis, ja, erzähl mir mehr.
Ja.
Braucht Übung. Also nicht so einfach, da runterzukommen. Weil das will ja runtergebrochen werden.
Ja.
Ich muss selber in mich reinfragen, wofür steht das?
Genau, der Wunsch ist ja einfacher zu äußern.
Wir sind immer schnell in Beziehungen. Wir formulieren den Wunsch und wundern uns, dass wir dann eskalieren, weil wir über den Wunsch diskutieren. Über das Bedürfnis eskalieren wir relativ selten. Also natürlich kann ich auch das Gefühl haben, boah, das Bedürfnis kann ich gar nicht nachvollziehen.
Mhm.
Da ist aber mein Interesse trotzdem groß, verstehen zu wollen, warum.
Warum, ja.
Jetzt sind wir bei einem Satz, den ihr beide formuliert habt, nämlich, wir wollen in unserer Kommunikation mehr verstanden werden.
Ja, und nicht falsch verstanden werden.
Bedürfnis falsch zu verstehen ist...
Ja.
Geht nicht.
Die Gefahr ist nicht so groß, ne?
Nee.
Bei einem Wunsch, nicht einverstanden zu sein, ist dagegen schon auch wahrscheinlich.
Ja. Mhm.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Mhm.
Ich kann dich verstehen und bin trotzdem nicht einverstanden.
Mhm.
und sorgt für Deeskalation.
Total. Und dein Nicht-Einverstanden-Sein verliert diesen persönlichen Impact.
Mhm.
Das hat nichts mit mir zu tun. Ich kann das relativ gut halten, dass ich nicht einverstanden bin, was du da gerade für ein Bedürfnis hast. Ich kann es nachfühlen. Diese Bedürfnisse habe ich manchmal auch, dass du es jetzt hast. Und mit dem Wunsch bin ich nicht einverstanden. Aber hat nichts mit Verstehen zu tun.
Mhm.
Das heißt, ich erlebe ein Ja statt dem Nein.
Mhm.
Ja.
Und das macht was mit mir und unserer Dynamik. Wenn ich erlebe, du reagierst mit einem Ja und nicht mit einer Abwehrreaktion. Also erst das Bedürfnis formulieren. Ich würde gerne mal weitergehen. Ein Wochenende mit dir war dein Vorschlag.
Mhm.
Vermutlich hat ja Niklas bestimmt einen Teil, der sagt Ja und einen Teil, der sagt Nein. Was wäre deine Vermutung, warum dein Vorschlag, ein Wochenende mit dir ohne Kinder, für Niklas eine gute Idee wäre?
Weil er weiß, dass uns die exklusive Zeit wahnsinnig gut tun würde als Paar.
Mhm.
Weil er vermutlich diesen Wunsch auch hat, vielleicht nicht ganz so intensiv wie ich, aber ich glaube, dass der Wunsch ebenfalls da ist. Und auch, weil er weiß, wie wichtig mir das wäre.
Was vermutest du, warum Niklas die Idee vielleicht nicht doll finden könnte?
Wahrscheinlich ein ähnlicher Grund, warum wir es nicht in die Tat umsetzen, dem schlechten Gewissen gegenüber, insbesondere unserer Tochter.
Was noch?
Der Organisationsaufwand, der dahinter steht.
Ja.
Vielleicht, dass man sich einen halben Tag Urlaub nehmen müsste.
Ja.
Oder einen ganzen.
Würdest du gerne aus diesem Ja und aus diesem Nein, was deine Partnerin gerade formuliert hat, würdest du noch gerne was ergänzen? Erstmal auf der Seite, warum du es auch eine gute Idee finden würdest.
Ja, aus dem gleichen Grund wie sie. Dass wir Zeit für uns haben und nicht auf andere Sachen achten müssen. Und uns
da hat sie deine Sachen getroffen.
Ja.
Okay, wie sieht es bei Nein aus? Hat sie da auch deine Gedanken getroffen oder würdest du gerne was ergänzen?
Nee, hat sie schon ziemlich gut getroffen.
So. Okay, ich drehe es einmal rum. Du, Zeit, Festival. Was vermutest du, wären Argumente von deiner Partnerin, warum das eine gute Idee sein könnte?
Damit ich Zeit mit meinen Freunden verbringe und Zeit für mich allein habe und das machen kann, worauf ich Lust habe.
Mhm.
Und sie hat mehr Zeit für sich.
Möglicherweise. Auch hat sie mehr Zeit für dich. Okay, ja. Wir fragen sie ja nachher noch, ob sie was ergänzen möchte. Was könnten Gründe sein, warum sie das für eine doofe Idee hält?
Ja, weil sie höchstwahrscheinlich Angst hat, dass das passiert, was schon mal passiert ist.
Ja.
Ja, und weil sie dann das ganze Wochenende, sag ich mal, die Kinder alleine hätte, und ohne dass ich sie unterstützen kann.
Ja, die Frage an dich. Erstmal zu den Ja-Punkten. Gäbe es noch was, was du ergänzen würdest?
Ja, ich glaube, dass, weil ich weiß, dass du unendlich Spaß hättest, weil ich es auch als wichtig erachte oder als gut empfinde, dass man mal getrennt Sachen voneinander macht und man sich auch wieder was zu erzählen hat, was der andere so erlebt hat. Manchmal vielleicht auch die Zeit allein am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, ohne zu zweit zu sein.
Das wäre jetzt was für dich, was du dann an dem Wochenende erleben könntest.
Ja.
Ja, okay. Was wären Argumente dagegen? Was würdest du noch ergänzen? Waren seine Argumente richtig?
Ja, definitiv.
Definitiv?
Mhm.
Ja. Würdest du noch was ergänzen?
Vielleicht nur, weil ich weiß, dass ich in der Zeit einfach kein gutes Gefühl hätte.
Also das ist die Sorge.
Mhm.
Was macht er da?
Ja.
Also damit lag er richtig.
Mhm.
Okay, vielen Dank. Wie war das jetzt für euch, so über Bedürfnis und Wunsch zu sprechen? Habt ihr das Gefühl, ihr habt verstanden, was dem anderen wichtig ist? Und habt ihr das Gefühl, ihr wurdet verstanden?
Ja.
Total, ja.
Also mehr als wenn ich nur den Wunsch äußere, dass ich da jetzt hinfahren will, wird sie wahrscheinlich nicht verstehen, warum ich das gerne möchte. Oder weiß sie nicht, warum ich das gerne machen möchte.
Also das schon, aber ich glaube, ich finde die Perspektive tatsächlich richtig gut, nicht für mich selbst zu argumentieren, sondern für den Gegenüber zu argumentieren und zu sagen, das spricht vermutlich dafür für dich und das dagegen.
Ja.
Und das
abzugleichen. Wie ist das, wenn dein Partner das für dich tut? Das ist ja nur eine Vermutung. Es ist ja keine Behauptung, sondern es ist eine Vermutung.
Tatsächlich wirklich sehr spannend. Also weil da ja eine Einschätzung vorgenommen wird, die man so im normalen Gespräch gar nicht erfährt.
Deine Nein-Argumente wurden gesehen, ausgesprochen, offensichtlich, also verstanden.
Und vorausgenommen, ne? Also er hat sie zuerst formuliert, bevor ich sie bestätigen konnte. Also schon auch das Gefühl, das verstanden zu werden.
Und trotzdem würde er gerne auf das Festival.
Ja.
Du wurdest verstanden, einverstanden ist er nicht. Mit ja. jedem dieser Nein-Punkte.
Ja.
Aber du als Person wurdest verstanden mit deinen Bedenken.
Ja.
Wie ist es für dich, dass er trotzdem auf das Festival will?
Also unterm Strich ist es okay, mhm. weil ich weiß, einsperren und zu Hause festketten ist kein Weg.
Jetzt, wo du gehört hast, dass er deine Bedenken kennt und sie sieht, hat das ein bisschen was verändert an dem Thema, wenn du drüber nachdenkst, wie du das erlebst bei dir im Körper?
Dass er das weiß und dass er auch vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen hat, loszugehen, das weiß ich. Das ist auch formuliert worden. Aber es ist nochmal, das im Gesamtpaket zu hören, schon auch nochmal anders, als wenn das so beiläufig...
Häppchenweise.
Und bist du sicher, dass ich fahren darf? Ich habe aber ja ein schlechtes Gewissen.
Mhm. Okay.
Mhm.
Er ist dir zuvor gekommen.
Mhm.
Und das ist ein erleichterndes Gefühl.
Total, ja.
Okay. Ja. Wie geht's dir damit, umgekehrt?
Ja, auch gut.
Was ist anders als sonst?
Also, dass man selber überlegt, was man möchte und nicht möchte. Oder was die Bedürfnisse sind dabei.
Ja, ich bin auf einer anderen Ebene gedanklich. Ja. Fühlt sich so ein Gespräch verbindend an oder trennend?
Nee, verbindend.
Ja, sehr verbindend.
Das heißt, das könnte ein Weg sein, zu trainieren, trotz Unterschiedlichkeit verbunden zu bleiben.
Mhm. Ich glaube schon, dass ich ganz gut darin bin, erstmal die Wünsche zu formulieren. Mit den Bedürfnissen weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das von deiner Seite häufig viel, viel, viel schwieriger ist, einen Wunsch zu äußern. Und ich finde das viel spannender, da reinzugehen, zu wissen, dass nicht nur ich was äußere, sondern auch du verpflichtet bist, in Anführungsstrichen,
einen Wunsch zu äußern.
Einen Wunsch zu äußern.
Ich würde es so formulieren, Therapeutensprech, er ist eingeladen, einen Wunsch zu formulieren. In
ja.
einem Raum, in dem es ihm leichter fällt, das zu tun, wie bisher, obwohl, und das finde ich schön, dass du sagst, ich sehe die Herausforderung auf deiner Seite
mhm.
und die würdige ich dadurch, dass ich das ausspreche.
Mhm.
Und das macht es wahrscheinlich leichter.
Ja.
Wenn die andere Fall. Seite sieht, warum mir das schwerfällt, dann fühle ich mich auch an dem Punkt schon verstanden.
Ich lasse dich da auch nicht raus.
Alles andere wäre verwunderlich gewesen.
Ja.
So, nichtsdestotrotz, Commitment hätte ich jetzt gerne. Ein Commitment dafür, dass ihr das 8 Wochen macht, und zwar von jedem Einzelnen. Weil das ist kein Wir-Commitment, das ist jetzt ein Ich-Commitment. Ich bleibe dabei. Ich sorge dafür, dass ich mir in dieser Woche Themen raussuche und die mitbringe und dann entscheide, mit welchem Thema ich reingehe. Das ist ein Ich-Commitment.
Mhm.
Unabhängig davon, ob du das Gesicht verziehst, ob du keine Lust hast, ob du jetzt diese Woche nicht willst, dann komme ich nächste Woche und mache es wieder. Ich werde nicht die trotzige Reaktion zeigen. Dann lassen wir das. Sondern, weil du ziehst nicht mit, sondern ich sage, ich mache das jetzt 8 Wochen.
Ja, ich ziehe das durch.
Okay. Antonia,
ja.
Commitment für dich.
Definitiv, ja.
Ja?
Ja, mach mal.
Okay. Gut. Dann bin ich sehr gespannt, weil ihr trefft ja Maria und Oliver nochmal.
Mhm.
Und die werden euch fragen, wie das Experiment gelaufen ist.
Da bin ich auch sehr gespannt auf das Ergebnis.
Ich bin auch gespannt.
Richtig gut.
Vielen Dank.
Gerne.
Wir haben zu danken.
Die haben über all diese Themen oder dieses wirklich, wirklich schwierige Thema ohne Eskalation gesprochen. Und da möchte ich auch, dass du nochmal auch allen, die uns jetzt hören, erklärst, welche Möglichkeiten habe ich, halt wirklich diese schweren Dinge so zu besprechen, dass ich eben nicht gleich hochfahre.
Es benötigt dafür ein bisschen Training. Wir haben in unserem Leben Dinge erlebt und unsere Beschützeranteile, die wissen, wie sie darauf reagieren sollen, und die feuern dann aus allen Rohren. Was hilft, ist nach meiner Erfahrung auf der Bedürfnisebene erstmal zu bleiben. Das muss ich aber auch üben.
Mhm.
Also erstmal zu sagen, das ist mein Wunsch, da bin ich schnell dabei. Für welches Bedürfnis steht das? Welche Emotionen habe ich dabei? Bei meinem Wunsch bin ich ziemlich schnell, Aber dann herauszufinden, welche Emotionen habe ich dabei und für welche Bedürfnisse stehen diese Emotionen, das bedarf ja ein bisschen Training und Übung. Und dann lernt mein Nervensystem auch, ich muss jetzt hier gar nicht hochfahren, ich muss hier nicht auf Bedrohung gehen. Und in dem Moment eskaliere ich deutlich weniger. Das dann als Paar zu erleben, zeigt beiden Partnern, wir können auch anders. Das ist ein gutes Gefühl. Viel besser als zu wissen, wenn ich das anspreche, dann wird das ganz furchtbar, dieses Gespräch. Mhm. Da geht kein Mensch gerne rein. Also das versuchen wir alle zu vermeiden. Deswegen an der Stelle schon mal ein bisschen üben, auch mit vielleicht leichteren Themen, damit die später, wenn die großen Themen kommen, und irgendwann kommen die eigentlich immer im Leben, dann anders drauf reagieren kann.
Wenn mir das dann gelingt, Bedürfnisse zu formulieren und das auch ganz schön ist, wenn mein Partner die verstanden hat. Und wenn er dann trotzdem sagt, nö, mach ich trotzdem nicht.
Das ist sein gutes Recht oder ihr gutes Recht, genauso wie wir ja für uns das auch in Anspruch nehmen. Ich kann dich verstehen und bin trotzdem nicht einverstanden, weil ich beispielsweise anders priorisiere. Das ist keine schöne Erfahrung. Mhm. Ich darf aber lernen, das nicht persönlich zu nehmen, weil es geht um deine Bedürfnisse. Und wenn ich erst vorher diese Bedürfnisse gehört habe und wenn dann beispielsweise auch mit so einer Technik wie, das sind die Dinge, die dafür sprechen, vermute ich, das sind die Dinge, die dagegen sprechen, vermute ich, bei mir der Eindruck geweckt wird, du hast dir Gedanken über mich gemacht, mhm, dann komme ich damit auch sehr viel besser zurecht, dass du sagst, nee, will ich nicht. Mhm. Das ist nicht ein Abschmettern, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, aber meine Priorität ist anders. Wir können gerne drüber sprechen. Das ist meine Entscheidung.
Was haben die beiden so generell für einen Eindruck auf dich gemacht? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die wahnsinnig offen und sehr, sehr empfänglich für das waren, was du ihnen heute mit auf den Weg geben wolltest.
Den Eindruck hatte ich auch und ich war ein bisschen erstaunt, denn als ich die Mail gelesen hatte, hatte ich eher die Befürchtung, dass hier ein Paar kommt, das mit vielen Verletzungen viele Strategien gelernt hat, die ihnen nicht gut tun. Gleichzeitig war da aber auch ein Funke Hoffnung, denn Antonia hatte ja auch geschrieben, viele Dinge sind besser geworden, mhm, seitdem das passiert war. Und das ist etwas, was ich bei vielen Paaren, die so etwas durchgemacht haben, auch mitbekomme. Das kann ein Punkt sein, der mir hilft, etwas zu verändern, was vorher nicht gut war.
Du hast den beiden ja auch die Hausaufgabe aufgegeben, eben zu schauen, was sind die Bedürfnisse unter meinen Wünschen, dass die das jetzt mal 8 Wochen ausprobieren sollen, so darüber zu sprechen. Und du hast da sehr nachdrücklich dir das Commitment der beiden eingefordert. Warum hast du das gemacht?
Das Commitment für ein solches Experiment ist essentiell, denn gerade bei einem Paar, das leicht eskaliert, kann passieren, dass, geht es mal schief, einer oder vielleicht beide sagen, ach, das lassen wir jetzt.
Bringt ja nichts.
Bleibt dran. Sie hat Therapieerfahrung, mhm, einzeln, möglicherweise dadurch ja auch ein anderes Gefühl für so ein Commitment, für so ein Trainingsprogramm. Mir war wichtig, dass beide da an einem Strang ziehen und sich aufeinander verlassen können. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es erfahren.
Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Und was wir auch noch unbedingt von dir erfahren wollen, Erik, was sind denn die 3 Dinge, die wir von Niklas und Antonia erfahren können? Was sind so die Ratschläge, die du mitgeben kannst?
Ich freue mich, dass du dabei lachst, weil du weißt, ich liebe 3 Dinge und ich liebe noch mehr Ratschläge zu geben. Ironie off. Also, was ich mitgeben möchte, ist einmal, Wünsche und Bedürfnisse zu trennen, das hilft. Das hilft ungemein beim gegenseitigen Verständnis. Und in die eigene Zerrissenheit reinzuschauen, die eigene Ambivalenz zu zeigen, das sorgt für Vertrauen. Wenn ich nur so tue, als gäbe es diese Zerrissenheit nicht, dann spürt mein Nervensystem, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwas fehlt hier, da ist was. Und dann werde ich immer weiter nervös sein und unsicher. Und außerdem glaube ich, es ist hilfreich, sich selbst und dem Partner oder der Partnerin auch mal was Schwieriges zuzumuten. Das braucht es. Ich darf das nicht immer vermeiden. Mhm. Das hilft uns nicht. Das ist wie, ja, immer nur Kompromisse einzugehen und nie das zu bekommen, was ich möchte. Waren fast 4 Dinge diesmal.
Waren fast 4, ist aber vollkommen in Ordnung. Dann vielen Dank, Erik.
Ich danke dir.
In der nächsten Folge beantworten wir wieder die Frage, die ihr wahrscheinlich alle habt. Wie ging es den Paaren nach der Sitzung mit Erik? Sind sie noch zusammen? Geht es ihnen heute besser? Hat die Therapie was gebracht? All das beantworten wir in der nächsten Folge bei unserem Update. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Eltern ohne Filter. Das sind die, die auf die Frage, wie geht's, tatsächlich auch mal ehrlich antworten. Und gerade als Mutter oder Vater ist es ja gar nicht so leicht, weil, hey, ist es nicht das größte Glück auf Erden, sein Kind aufwachsen zu sehen? Ich spoilere nicht, wenn ich verrate, jein. Denn neben dem Glück gibt's halt auch noch die anstrengenden Momente und die, die einen echt zum Verzweifeln bringen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Else, Ruslan und Lukas mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und bei Instagram findet ihr die Eltern ohne Filter auch. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 in ARD Sounds. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Die Idee zu diesem Format hatten Katrin Lindemann und Nele Pasch, Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Leik. Die Distribution haben Nina Wietholz, Julia Herzger und Max Roloff übernommen. Gästinnenmanagement und Organisation Emma Leandra Behrens. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist, Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und lasst uns eine gute Bewertung da.